An einem Montag um 23.40 Uhr hat man ja Narrenfreiheit, ja, auch im Fernsehen. Also von der Sendeleitung her kann ich da machen, was ich will. Es gibt nur ein paar kleine Einschränkungen, was sich die Geschäftsleitung gewünscht hat, keine Verschwörungstheoretiker in der Sendung. Irgendwelche wüden Verschwörungstheorien bitte nicht. Das Blöde ist, ich bin ja selber ein Verschwörungstheoretiker. Also da jetzt Verschwörungstheorien einfach wegzulassen, geht gar nicht in dem Fall. Also eine meiner Verschwörungstheorien ist, wie gesagt, das ist nur eine Verschwörungstheorie, dass ich jedes Jahr meine Eltern gemeinsam mit den Großeltern verschworen haben, den Heiligen Abend so abzuwickeln, dass ich tatsächlich noch ans Christkind glaube. Was ja nichts Schlechtes ist. Es ist ja gut. Da ist ja keine böse Absicht dahinter. Wobei einmal war es schon so, kann ich mich erinnern, ich habe mir immer vorher aufschreiben dürfen, was ich mir wünsche vom Christkind. Der Brief ans Christkind war das und ich hätte mir eigentlich von Herzen gewünscht ein Meerschweinchen. Es gibt, glaube ich, nichts Sinnloseres als ein Meerschweinchen in einer Wohnung, in einem Käfig, armes Tier, eingesperrt, aber das Kind wünscht sich halt ein Meerschweinchen oder als Alternative, falls es mit dem Meerschweinchen nicht so geht, eine Modelleisenbahn. Und der Herzenswunsch war wirklich das Meerschweinchen. Ja. Und es war ganz klar, meine Mutter möchte kein Meerschweinchen, weil ich muss den ganzen Dreck dann putzen, was ganz bis da ausschaut. Nicht? Ein Viech kommt immer ins Haus und so. Und jetzt haben sich hundertprozentig meine Eltern gegen mich verschworen und haben halt das Meerschweinchen nicht gekauft und dafür eine kleine Modelleisenbahn dann aufgebaut am Heiligen Abend. Ja. Das Schöne ist, dass diese Verschwörung nicht geklappt hat, weil unsere Nachbarin, zu der wir ein gutes Verhältnis gehabt haben, hat es mitbekommen, dass ich mir ein Meerschweinchen wünsche. Und sie hat mir dann das Meerschweinchen geschenkt. Also habe ich gekauft eine Modelleisenbahn und ein Meerschweinchen. Ja? Ist doch was Wunderbares, oder? Wenn eine Verschwörung schief geht. Ja? Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es bei diesen weihnachtlichen Verschwörungen nicht um Theorien handelt, sondern eigentlich um ganz gängige Verschwörungspraxis. Das muss man ganz ehrlich. Bitte? Ah, der Gast ist da. Mein heutiger Gast ist kein Verschwörungstheoretiker, eher schon ein Verschwörungsgegner, weil wir das eigentlich alle in irgendeiner Art und Weise sein sollten, weil wer mag schon, dass sie andere gegen einen verschwören. Apropos Verschwörungspraxis, stellen Sie sich vorhin das vor, ja? Es gibt ein System, in dem es eine Vermögensteuer gibt, wo die, die nichts haben, ihr bisschen Vermögen einzahlen müssen, dass es die, die wahnsinnig viel Vermögen besitzen, dann bekommen. Das wäre sozusagen Gaga. Das gibt's aber. Das nennt sich Geldsystem. Der Satz ist nicht von mir, der ist von meinem heutigen Gast, Herrn Rico Albrecht. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Mitglied der Wissensmanufaktur und auf Empfehlung von Herrn Andreas Popp heute bei mir. Vielleicht kann man der Herr Albrecht erklären, wo es eigentlich ein Verschwörungstheoretiker ist und ob es überhaupt Verschwörungen gibt oder nicht. Ich glaube schon, dass es Verschwörungen gibt. Das ist natürlich auch wieder eine Verschwörungstheorie. Also ich behaupte jetzt, dass sich das Kapital mit den Produzenten gemeinsam mit den Werbeleuten dazu verschworen haben, mir jetzt etwas verkaufen zu wollen, was ich gar nicht brauche. Aber wie gesagt, das ist nur eine Verschwörungstheorie. Aber überprüfen Sie das selbst. Schauen Sie mal, ob da nicht eine Verschwörung im Gang ist in der folgenden Werbepause. Schauen Sie sich's an, aber sehen Sie es als das, was es ist. Eine Verschwörung gegen Sie, gegen Ihre Brieftasche, gegen Ihre Arbeitsleistung. So schaut es nicht mehr aus.
Was ist ein gutes Leben? Eine Frage, die sich jeder von uns irgendwann einmal in einem stillen Moment stellen sollte. Habe ich darauf eine Antwort gefunden, stelle aber fest, dass meine momentane Lebensgeschichte nicht diesem guten Leben entspricht, muss ich mir fragen, was läuft da falsch? Was hindert mich daran, dieses gute Leben zu führen? Und dritte Frage, was braucht's, um diese angeblich alternativlosen Irrwege wieder zu verlassen? Reicht es, alle 5 Jahre seine Stimme abzugeben? Oder braucht es mehr, um eine gültige Stimme zu sein?
Mein Name ist Roland Thüringer, bin Jahrgang 1963, ich bin freischaffender Schauspieler und ich bin eine gültige Stimme. Und der Herr hinter mir da im Vernehmungszimmer sitzt, wenn es auch auf den ersten Blick nicht ganz so aussieht, freiwillig da. Er steht im dringenden Verdacht, ebenfalls eine gültige Stimme zu sein. Aber hören wir ganz einfach, was uns zu sagen hat, der Wirtschaftswissenschaftler Rico Albrecht. So, danke für die Geduld, Herr Albrecht.
Ja. Hallo, Herr Ringer.
Hallo, grüß Gott. So, Sie wissen, warum Sie da sind bei uns?
Ja.
Herr Bob hat Sie empfohlen.
Genau.
Genau. Ich freue mich. Es gibt Kaffee, nicht so gut, wasserneutral.
Wasserneutral.
Wasserneutral ist gut.
Das wäre nett, okay. Danke.
Wunderbar. Wie wir mit dieser Sendung, also so ist Kaffee, fällt mir schon ganz deppert. Glas natürlich fürs Wasser, ja. Wie wir mit der Sendung begonnen haben, gab es eine einzige Auflage vom Sender, von der Sendeleitung. Narrenfreiheit, wir können machen, was wir wollen, aber bitte keine Verschwörungstheoretiker. Und jetzt meine Frage als Verschwörungstheoretiker und Sie als Verschwörungsgegner, Herr Albrecht, was ist eigentlich ein Verschwörungstheoretiker?
Ein Verschwörungstheoretiker?
Ja, was ist das?
Also es wird ja, vom Begriff her kann man den ganz unterschiedlich auffassen. Ja? Also nehmen wir mal einen Versicherungsmathematiker, ja? Der arbeitet doch irgendwie bei einer Versicherung mit, als Mathematiker. Und was macht dann ein Verschwörungstheoretiker, wo arbeitet der mit?
Bei einer Verschwörung als Theoretiker.
Genau, und das ist so die subtile Wirkung dieses Begriffs, ja, wenn man den einfach mal so hört. Und ich habe mal festgestellt, vor ein paar Jahren schon, habe ich mir immer schon gewundert, warum werden eigentlich immer Verschwörungstheoretiker und Verschwörer so verwechselt? In der Presse, in den Medien sagt man häufig, da treffen sich die Verschwörer, ja, auf Mahnwachen für Frieden. Und dachte ich, das sind eigentlich die Verschwörungsgegner, vielleicht noch Theoretiker über Verschwörungen. Ja? Und ich denke, das liegt an diesem Begriff, ja? Der ja wirklich, also man möchte ja kein Verschwörungstheoretiker sein, ja? Weil es so negativ besetzt ist. Und ich denke, das kommt schon auch daher, dass man denkt, oh, die treffen sich so, diese Verschwörungstheoretiker, und hacken da so eine Verschwörung aus. Ja? Und eine Verschwörung ist ja was Negatives. Ein Theoretiker ja auch, ja.
Wobei es muss nicht unbedingt was Negatives sein. Ich weiß aus meiner Kindheit, haben sich meine Eltern und meine Großeltern immer am Heiligen Abend gegen mich als Kind verschworen. Ja. Sie haben sich ausgemacht, sie tun es, als ob es das Christkind gäbe. Ja. Ja, hat mir nicht geschadet in dem Fall, und ich habe es halt eine Zeit lang geglaubt. Aber ist auch eine Form von Verschwörung, oder?
Ja, so, man könnte es schon auch so sehen, aber der Begriff Verschwörung, der beinhaltet in der Definition auch, dass es zum Schaden anderer ist.
Okay.
Ja? Weil die Eltern machen das ja nicht, um dem Kind zu schaden, sondern die wollen ihm ja eine Freude machen. Deswegen passt es da nicht so ganz. Ja? Und eine Verschwörung ist eigentlich so, dass auch, zeichnet sich auch dadurch aus, dass die das machen, sich ungern in der Öffentlichkeit selbst so bezeichnen. Ja? Sondern das passiert ja im Geheimen. Und da möchte man halt doch, also es gibt kaum Gruppen, die sagen, wir sind jetzt die Verschwörung gegen so oder so.
Also die Lobbyisten würden sich nicht in der Öffentlichkeit als Verschwörer bezeichnen?
Nee, das würden sie nicht tun. Die bezeichnen sich dann lieber mit anderen Begriffen, die positiver besetzt sind.
Gut, wunderbar. 4 Fragen, Herr Albrecht, Sie kennen die Fragen. Die erste Frage wird sein, was ist ein gutes Leben? Die zweite Frage wird lauten, was läuft aus Ihrer Sicht momentan falsch? Die dritte Frage, was braucht es momentan aus Ihrer Sicht? Und die vierte Frage ist dann, wie wird man zu einer gültigen Stimme? Was auch immer das für Sie bedeutet, der Begriff. Wir sind unter uns, das ist ganz wichtig. Es hört niemand zu. Wir können da wirklich sagen, was wir wollen, nur nicht irgendwelche wilden Verschwörungstheorien natürlich. Und ich würde das Gespräch trotzdem gerne aufzeichnen, nur für interne Zwecke. Ist das für Sie in Ordnung?
Ja, selbstverständlich.
Wunderbar, ich bedanke mich. Ja, damit beginnen wir gleich mit der ersten Frage an den Wirtschaftswissenschaftler Rico Albrecht. Was ist aus Ihrer Sicht ein gutes Leben?
Also ein gutes Leben, das öffnet mir ja als Antwort dann ein ganz breites Spektrum. Da kann ich erst mal überlegen, aus welcher Perspektive betrachte ich das eigentlich? Überhaupt die Frage, ja? Was ist eigentlich gut? Was ist das Leben? Was ist ein gutes Leben? Also man kann ja das Leben, sage ich mal, von innen betrachten. Unser eigenes Leben betrachten wir ja von innen eigentlich nur. Mhm. Ja, wir können ja nicht von außen drauf schauen. oder?
Also. Ja, wobei, was ist das, das Leben in mir? Ist es das Pulsieren, der Herzschlag? Ist es die Körperfunktionen? Es lebt, ja? Mhm. Oder betrachte ich das Leben als meine Lebensgeschichte? Weil dann betrachte ich es ja schon wieder von außen, oder?
Ja, das ist so die Frage der Perspektive. Ich versuche ja immer gerne mal die Vogelperspektive einzunehmen, aber beim Leben an sich gelingt es ja eigentlich gar nicht, weil wir können ja gar nicht so richtig uns von außen beobachten. Wir sind ja von innen in diesem Körper. Wir haben unsere Sinne und versuchen damit unser Leben, unsere Welt zu ergründen. Also mal vielleicht ein Beispiel, ja. Also die Technologie, die schreitet ja voran. Ja, es gibt ja auch Virtual Reality, gibt es jetzt schon ganz tolle Hightech-Cyberhelme, die der Realität schon sehr nahe kommen. Und da kann man sich ja vorstellen, wie die technische Entwicklung da weitergeht. In 20 Jahren oder vielleicht in den ersten 50 Jahren gibt es vielleicht mal solche Cyberhelme, die so realistisch sind, dass wenn wir den aufhaben, wir gar nicht mehr unterscheiden können. Ist das jetzt echt oder eine Simulation?
Das ist wie bei einem Traum. Wenn ich träume, weiß ich in der Regel auch nicht, dass ich träume, sondern für mich ist es in der Nacht eine Realität, was passiert.
Genau, ja. Und jetzt dann die Frage, ja, wenn wir uns vorstellen können, in 50 Jahren gibt es vielleicht eine Technologie, die uns ein Leben simuliert, so echt, dass wir, wenn wir da drin sind in der Simulation, da gar nicht mehr merken. Dann können wir jetzt mal die Frage stellen, was wäre, wenn wir tatsächlich, also nicht, dass ich das jetzt behaupten will, ja, aber es besteht ja die Möglichkeit, dass tatsächlich wir schon im Jahr 2060 oder 70 sind, so eine Simulation gestartet wurde und wir jetzt drin sind. Nur mal angenommen, es wäre so, wir hätten ja aus unserer Perspektive von innen, wo wir jetzt sind, keine Möglichkeit, weil wir ja nicht außen gucken können. Wir müssen warten, bis das Spiel vorbei ist und dann können wir vielleicht irgendwas wissen.
Ja, oder so wie bei Matrix, ja, bei dem Film.
Ja, da ist es auch ähnlich. Ja. Mhm. Weil es ist die Frage der Perspektive. Wir wissen es ja letztendlich nicht wirklich. Dann kommen natürlich die verschiedenen Glaubensrichtungen, um solche Dinge zu erklären. Ja. Also es gibt ja dann also Leute, die jetzt das versuchen mit Religionen zu erklären. Also monotheistische, die glauben an einen Gott. Polytheistische glauben an viele Götter. Mhm. Und die atheistische, die glauben an null Götter. Ja. Was ja aus meiner Sicht dann auch wieder ein Glaube ist. Ja.
Kann man als Mensch überhaupt nichts glauben?
Genau das ist die Frage, ja. Deswegen ist die Frage so schwer. Kann man nichts glauben? Sokrates hat ja mal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Das machen ja auch die Agnostiker so. Ja, ich kann ja nichts wissen nach dem Prinzip. Aber dann würde ich doch schon sagen, also würde ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, weiß er denn wirklich oder glaubt er das nur, dass er nichts weiß? Weil vielleicht weiß man es ja doch, aber merkt es nicht. Das ist eine Frage der Perspektive, ja. Von innen alles schlüssig, aber von außen können wir nicht gucken.
Ob macht es einen Sinn, sich mit so etwas jetzt gedanklich zu befassen, wenn man es eh nicht lösen kann? Oder ist es besser, das wie es ist, ganz einfach zu akzeptieren und sagen, das ist einfach so, ich nehme es halt so wahr und daher ist es für mich so?
Ja, ich denke, bei der Frage, ob es jetzt ein gutes Leben ist, spielt das schon eine Rolle, weil nehme ich das jetzt nur für mich? Ja, mal angenommen, ich hätte jetzt irgendwie so ein materialistisches Weltbild. Ich möchte irgendwie ganz viele materielle Güter anhäufen, so nach dem Motto, wer am meisten hat, wenn er stirbt, hat gewonnen. Ja? Könnte ich ja sagen, okay, jetzt von innen betrachtet, könnte einer sagen, das wäre für sich ein gutes Leben. Aber ist das denn ein gutes Leben für die anderen? Es gibt ja noch mehr. Es gibt wieder Leute, die glauben an Reinkarnation zum Beispiel. Ja? Und dann könnten Leute, die das glauben, sagen, naja, vielleicht will ich doch was Gutes tun. Also auch den anderen Lebewesen. Also die Reinkarnation, die muss ja nicht erst nach dem Tod stattfinden. Es könnte auch mehrere gleichzeitige Inkarnationen. Ist ja alles möglich. Wir können es ja schlecht ausschließen. Ne? Also ein gutes Leben ist vielleicht ein Baum, sage ich mal. So ein Apfelbaum oder so. Das ist noch ein gutes Leben. Das tut doch nur Gutes. So könnte man es ja auch
sagen. Also wenn das Leben Gutes tut.
Ja. Also ein Apfelbaum, sage ich mal, der tut niemandem was Böses. Der tut was Gutes.
Naja, wenn ich unter dem Apfelbaum sitze und ein Ast bricht und ich halte ein Schläfchen und der trifft mich am Kopf, dann tut der Baum eigentlich was Böses. Oder ist es gar nicht der Baum, ist es der Wind, der das Böse tut? Oder bin ich einfach zu blöd, dass ich mich bei Wind unter einem Apfelbaum lege? Das ist dann die Frage.
Ja, ich würde mal dem Baum da jetzt keine böse Absicht unterstellen. Also so, das Leben des Apfelbaums ist ja eigentlich nachhaltiges. Er gibt das wieder her, was er aufnimmt. Und er ermöglicht uns ja dann auch das Leben. Er spendet uns frische Luft, Früchte, ja, nimmt Wasser auf, gibt es wieder ab. Und von dem her würde ich sagen, ein Apfelbaum ist eigentlich ein gutes Leben. Und so sollten wir eigentlich vielleicht auch unser Wirtschaftssystem gestalten. Ja, dass wir auch mal versuchen, das nachhaltige Prinzip, was ja eigentlich in der Natur verankert ist, umzusetzen.
Mhm. Also gibt es in der Natur kein Leben, das böse Absicht hat eigentlich?
Also es kommt natürlich darauf an, was man dann als böse interpretiert.
Was man als böse bewertet, ja, klar.
Also das ist natürlich schon die Frage, was ist dann zum Beispiel bei einem Raubtier? Ist das dann auch ein gutes Leben, ja? Oder ist es ein böses Leben? Oder führt das Raubtier ein gutes Leben?
Weder noch. Ich glaube, es gibt keinen bösen Wolf. Den bösen Wolf, den haben wir uns im Kopf erdacht. Im Märchen gibt es den bösen Wolf. Der Wolf ist ganz einfach der Wolf, oder?
Mhm. Ja.
Der ist nicht gut und nicht böse.
Ja, eine Frage der Perspektive und der Definition.
Definition, so. Okay. Ja. Und damit, weil Sie jetzt gerade das Wirtschaftssystem angesprochen haben, bin ich schon bei der zweiten Frage. Was läuft aus Ihrer Sicht, Herr Rico Albrecht, falsch momentan?
Also da können wir eigentlich gerade fortsetzen mit dem Apfelbaum, der ist ja nachhaltig. Und jetzt können wir mal unser Wirtschaftssystem anschauen, ist das denn auch nachhaltig? Und ich habe da ja schon eine Menge Vorträge drüber gemacht auf der Wissensmanufaktur und ich habe jetzt natürlich wenig Zeit, jetzt hier alles darzulegen, aber mal so das einfachste Modell unseres Wirtschaftssystems ist ja so ein Monopoly-Spiel. Wenn wir jetzt hier Monopoly spielen würden, oder machen wir es mal so, Sie laden alle Ihre Freunde zu sich nach Hause ein und spielen Monopoly, aber mit echtem Geld, um echtes Geld und so wirklich bis zum bitteren Ende. Dann wird ja klar, irgendwann hat einer alle Bahnhöfe, die Schlossallee und Hotels und so weiter und der kann dann nicht mehr verlieren ab einem gewissen Punkt. Und alle anderen werden das irgendwann merken und nicht mehr mitspielen wollen. Ja? Jetzt müssen die aber weiterspielen, weil das hat man so vorher ausgemacht. Ja? Und dann wird es dazu führen, dass am Schluss die Freunde vielleicht nicht mehr so gute Freunde sind. Und das ist aber mathematisch verankert in unserem Wirtschaftssystem, aufgrund dessen, dass die erste Million ist ja die schwerste, weiß jeder. Und die zweite wird leichter, die dritte noch leichter, weil ja die Kapitalerträge, je mehr man hat, immer größer werden und immer noch größer. Mhm. Ja, und wenn man eine Milliarde hat, dann kriegt er allein durch die Zinserträge jedes Jahr so ungefähr den Gegenwert von 50 Einfamilienhäusern dazu. Ja, nur durch dieses System. Und das läuft aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Also die Realität ist natürlich komplexer als ein Monopoly-Spiel. Da gibt es jetzt nämlich noch das Wachstum, ja? Das Wirtschaftswachstum.
Was es beim Monopoly nicht gibt. Es sind nur die Häuser da, die halt im Spielkasten drinnen sind und man kann nur die Wege beschreiten, die vorgegeben sind. Mehr gibt es nicht. Ja. Wir können aber ständig erweitern, glauben wir.
Deswegen hört das Monopoly-Spiel ja irgendwann auf. Ne?
Ja.
Wenn einer nichts mehr hat, ist Schluss.
Ja.
Aber in unserer Realität sagt man, neulich war wieder G7-Gipfel, da hieß es dann wie immer am Schluss, wir brauchen wieder Wirtschaftswachstum. Ja? Ja, weil dann ist wieder was da, dann kommt neue Substanz aus Monopoly-Feld, was umverteilt werden kann von fleißig nach reich. Ja? Mhm. Und auf diese Weise hält es da länger als auf so einem Brettspiel-Monopoly. Mhm. Aber mit der Folge natürlich, dass das ganze System expandieren muss, ja, global. Das heißt, unser Globus ist nicht unendlich. Irgendwann ist alles belegt und dann braucht man da eine Exit-Strategie.
Mhm.
Ja, sonst fahren wir das alles ewig hoch. Ja. Mathematisch könnte man jetzt noch sagen, Exponentialfunktion. Ja. Das heißt, eine Verdoppelung alle so und so viele Jahre. 3% Wirtschaftswachstum, wie es wo man sich sehr darüber freuen würde seitens unserer politischen Anführer, bedeutet ja, dass nach 25 Jahren unsere Wirtschaftsleistung sich verdoppelt. Das heißt, wir verbrauchen dann doppelt so viel Sprit, ja, doppelt so viel Nahrung und so weiter. Nach nochmal 25 Jahren wieder doppelt.
Ja, weil ja jedes Wirtschaftswachstum auch mehr Verbrauch bedingt, weil sonst könnte es ja nicht wachsen.
Genau. Ne? Ja. Aber die Verdoppelung, diese ständige Verdoppelung, das heißt also nach 50 Jahren hätten wir dann das Vierfache, klingt noch nicht so dramatisch, aber nach 75, 8, 16, 32, 64 und so geht es exponentiell nach oben. Und das heißt also in wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten muss da Schluss sein, weil unser Planet das einfach nicht ewig hergibt.
Und wie, glauben Sie, wird das auflösen? Wenn wir eine Exponentialfunktion haben, dann reißt die meistens dann irgendwann ab. Das geht, ist wie bei einem Flieger, der steigt, stall, und irgendwann reißt einfach die Strömung ab und das fällt einfach hinunter. Ja. Wie könnte das dann passieren?
Also beim Apfelbaum ist es ja auch so, der wächst am Anfang auch exponentiell, aber der bremst dann sich das Wachstum und der hat dann seine Größe, die er erhält. Und es kann in unserem Wirtschaftssystem nur dadurch funktionieren, dass wir es ändern. Ja? Weil momentan haben wir
aber wir ändern es ja momentan nicht.
Nee, wir machen es also, weiter an.
Was passiert, wenn wir so weitermachen? Was ist dann die Konsequenz daraus?
Die Konsequenz ist, das beschleunigt sich immer stärker, ja, bis es uns irgendwann um die Ohren fliegt. Ja,
und was heißt denn die Ohren fliegen? Was heißt es dann? Ist es, kommt zuerst der Öko-Kollaps? Kommt zuerst der Aufstand, Bürgerkrieg? Oder was ist der Kollaps dann? Wie könnte der ausschauen? Kollabiertes Geldsystem oder was ist es dann? Was ist der Kollaps? Ich frage jetzt ganz bewusst, weil alle reden mir, jetzt kommt eh bald der Crash. Der Crash kommt, das hat eh alles keinen Sinn, das hat eh alles ein End, so können wir eh nicht mehr weitermachen, das fährt eh alles an die Wand. Nur was konkret aus Ihrer Sicht heißt das jetzt?
Also der Crash, wenn wir so weitermachen wie bisher, das heißt, man macht ja immer Wachstumsmaßnahmen, dann kommt der Öko-Crash. Das heißt, unsere Welt wird einfach immer schlimmer, ja, und auch das Gewaltpotenzial, die Migrationsströme, alles wird immer stärker verstärkt.
Das heißt, kommt der Öko-Crash vor den sozialen Unruhen?
Das wissen wir nicht so genau. Das kann man nicht simulieren. Es kann auch zusammen. Das ist auch dann die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ja? Mhm. Also so würde es weitergehen, theoretisch, wenn man es halt so belässt. Aber es gibt ja auch Auswege. Ja? Also ich beschäftige mich ja jetzt weniger mit der Erforschung, ob wir jetzt zuerst den Öko-Crash haben oder zuerst soziale Unruhen oder wie dieser Crash dann genau aussieht. Aber eins ist klar, durch dieses permanente Wachstum wird unser Planet, der ja nicht mitwachsen kann, irgendwann an seine Grenzen getrieben. Wie sich das dann auswirkt, da sehen wir jetzt wahrscheinlich schon die ersten Ausläufe und da können wir wahrscheinlich Rückschlüsse draufziehen. Ich beschäftige mich ja doch dann lieber mit der Frage, was müssten wir denn da umdrehen? Ja?
Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Was braucht es momentan, Rico Albrecht?
Also im Prinzip müssten wir einfach das Monopoly-Spiel, was wir ja jetzt haben, ein bisschen verändern. Ja, das heißt, wir ändern einfach die Regeln ein bisschen, ja, sodass es nicht mehr bedeutet, dass der, der schon viel hat, immer noch mehr dazukriegt, sondern dass es umgekehrt ist. Dass je mehr einer hat, entsprechend mehr abgeben muss, sodass die erste Million nicht mehr die schwerste ist, sondern umgekehrt die leichteste. Ja, wir haben ja heute die Schere zwischen Arm und Reich, das sagen ja alle, beschweren sich, die geht immer weiter auseinander. Und nachher hätten wir so eine Schere, die einfach zusammengeht, ja. Nicht, das ist nicht zu verwechseln mit Kapitalismus, mit Kommunismus oder Sozialismus. Da kommt ja dann häufig der Vorwurf, sagt man, ach ja, die wird es alle gleich viel haben. Er ist ja nicht so, wer viel arbeitet, sich was erwirtschaftet, der kann schon noch Millionär, Multimillionär werden. Aber es beschleunigt sich ab einer gewissen Kapitalgrößenordnung eben nicht mehr selbstständig. Ja, sondern man könnte sich vielleicht so vorstellen, dass man bei der 1 Million Kapital, also jetzt mal um es in heutigen Werten mit Euro auszudrücken, ja, so bei 1 Million Euro, man so ein Gummiband festmacht. Und wenn einer 2 Millionen hat, dann spannt das so ein bisschen und zieht ihn in Richtung dieser Million. Ja. Heute ist dieses Gummiband ja oben an der Decke festgemacht. Ja. Mhm. Und nachher wäre es an dieser Millionenlinie festgemacht. Mhm. Dann kommt man auf 3 Millionen, 4 Millionen. Aber der Widerstand wird größer, denn je mehr ich habe, umso mehr muss ich abgeben. Umgekehrt ist das Gummiband unten auch. Das heißt, einer, der sich verschuldet, ja, der wird aufgefangen. Ja, zum Beispiel über ein bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter kann man sowas regeln, über Änderungen am Geldsystem. Das ist ja dann der Plan B der Wissensmanufaktur, der so eine Möglichkeit, sowas zu realisieren, beschreibt.
Mhm. Aber wie könnte es praktisch ausschauen, dass die zweite Million viel schwieriger wird als die erste? Was müsste da passieren oder was für ein Regulativ braucht man da?
Also man müsste an den Zins herangehen. Der Zins und Zinseszins ist eben genau diese Exponentialfunktion, das ist das Problematische dran. Mhm. Macht man ihn negativ, wirkt er genau in die andere Richtung. Und dafür müssen wir ans Geldsystem ran. Das heißt, ein anderes Geldsystem, wo eben nicht, wo nicht das Geld schon durch Schuld in Umlauf kommt und mit immer mehr Zins und Zinseszins theoretisch zurückgezahlt werden muss.
Jetzt ist aber so, dass die von diesem System, wie wir es jetzt haben, profitieren. Das sind nicht viele, sondern wenige. Mhm. Ja, im Verhältnis zur Mehrheit, dass das auch Macht bedeutet für diese Menschen. Mhm. Ja, sie werden doch niemals, wenn sie die Möglichkeit haben, diese Macht abgeben.
Also man fragt sich dann schon auch, was heißt eigentlich Macht? Ja? Wenn zum Beispiel ein Präsident Obama vor der Wahl sagt, ich werde jetzt hier Guantanamo auflösen und nach der Wahl stellt sich raus, er hat gar nicht die Macht dazu, er konnte es nicht, hat es nicht durchsetzen können, dann fragt man sich schon, also dann wird der vielleicht irgendwann auch sagen, naja, ich bin ja nur Präsident der USA, ja, was soll ich schon machen?
Ja, aber der Herr Obama ist ja nicht der, der jetzt immer mehr Vermögen anhäuft, das sind ja andere, oder?
Ja, aber die stehen alle auch auf diesem Monopoly-Feld. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Obersten, die jetzt diese ganzen Hotels und Bahnhöfe alle haben, die fallen alle gleichzeitig tot um aus irgendwelchen Gründen. Was würde sich ändern? Dann würde doch sofort der Nächste in diesem System wieder an die Stelle kommen. Das heißt, das sind gar nicht unsere Adressaten, wenn wir das ändern wollen, sondern wir müssen versuchen, für uns alle gleichzeitig, weil wir das ja befüttern, dieses System, indem wir mitspielen, ja? Wir müssen versuchen, alle gleichzeitig draus auszusteigen, so langsam, dem ganzen Spielfeld die Energie entziehen und schauen, dass wir nach anderen Regeln miteinander spielen.
Ja? Können wir das? Jetzt frage ich ganz banal, was kann ich machen, dass ich nicht mitspiele?
Ein Beispiel, Sie kaufen vielleicht heute Ihre Karotten im Supermarkt und ich kaufe mein Brot beim Bäcker. Ja? Dafür zahlen wir beide Steuern, das Ganze fließt in dieses Geldsystem mit rein und treibt den ganzen Motor mit an. Wenn wir beide, wenn ich mich zum Beispiel jetzt spezialisiere auf Brotbacken und Sie auf Karotten und wir tauschen dann im Private, also natürlich, man muss aufpassen, ja, dass man da nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt, weil da setzt man nämlich genau dran an, um das zu verhindern. Aber so im privaten Rahmen bedeutet das genau das Gegenteil von Wirtschaftswachstum. Also wenn wir anstatt, wenn einer seine Karotten im eigenen Garten anbaut und das nicht mehr macht, sondern sie im Supermarkt kauft, dann ist es Wirtschaftswachstum, ja? Obwohl er gleich viele Karotten verbraucht. Ja? Macht er es umgekehrt, baut die Karotten im eigenen Garten an, dann ist es Wirtschaftsschrumpfung. Und so können wir beide so ein bisschen, ja, also jeder entsprechend seiner Fähigkeiten, einer ist vielleicht Computerspezialist und so weiter, jeder kann sagen, wir steigen so ein bisschen aus, so Teilzeit wenigstens. Ja. Nur ein bisschen dem System die Energie entziehen und versuchen, durch Vernetzung mit Nachbarschaft stabile, nachhaltige regionale Strukturen aufbauen, um das Ganze dann auch ein bisschen abzufedern.
Am Land geht das wahrscheinlich noch eher als in der Stadt.
Ja.
Jetzt wohnt aber ein Großteil der Menschen mittlerweile in der Stadt, also mehr als die Hälfte, glaube ich, wohnt mittlerweile in Städten. Da ist es dann schon schwieriger.
Ja, da wird es schwieriger bei diesen Dingen, aber da ist man dann auf andere Dinge spezialisiert. Da kann man das dann auch übertragen. Also da ist ja die Dienstleistungsbranche eher, ja, aber da kann man auch Möglichkeiten finden. Und da ist dann einfach die Kreativität gefragt, was man in der Stadt machen kann. Was kann man da anbieten an Möglichkeiten?
Aber haben wir uns halt mittlerweile so viele Abhängigkeiten begeben, jeder von uns, ja, dass wir da gar nicht mehr rauskommen, ohne auf dieses bequeme Leben in der Komfortzone, das wir momentan sozusagen genießen, vielleicht träumen wir es auch nur, wir wissen es ja nicht, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, durch diese Abhängigkeiten noch selbst Entscheidungen zu treffen, weil wir einfach da so viel verzichten müssten und auch bereit sein müssten, Schmerz selbst zu erfahren. Ja, weil ich habe ja selber einen Gemüsegarten. Ich weiß ja, wie es ist, einen Gemüsegarten zu betreiben. Das hört sich schön an. Ach, bauen Sie doch Ihr Gemüse selber an, Ihre Karotten. Das ist harte Arbeit. Das ist nicht so bequem wie zum Supermarkt fahren, einfach Karotten kaufen. Ja. Ja. Und jetzt hat man aber so viele Abhängigkeiten als moderner Mensch, ja, dass ja gar keine Zeit mehr bleibt dafür, oder? Sich wirklich um sein eigenes Leben zu kümmern, weil du dich ja um andere Strukturen kümmern musst. Du musst arbeiten gehen 40 Stunden in der Woche.
Ja, aber da kann man schon auch mal überlegen, ob das alles wirklich nötig ist. Ja? Also ich habe zum Beispiel in einer früheren Sendung von Ihnen mal, das fand ich super, was Sie da erzählt haben, ja? Dass einer seine Frau, also die Frau geht zum Arbeiten, um
das Auto zu finanzieren. Ja, ja, genau.
Und das Kind in den Kindergarten, ja, so ein Kreislauf.
Ja, ja.
Ja? Wenn man solche Kreisläufe bei sich selbst erkennt, dann kann man auch ein bisschen runterfahren. Ja? Und vor allem wird es ja immer attraktiver, je größer das eigene Netzwerk ist. Am Anfang ist es sicher noch schwierig, wenn man so als Einzelner da steht. Aber wenn man dann sich mit anderen Menschen vernetzt, die auch sowas machen, dann passiert sowas Ähnliches wie bei der Metamorphose, wenn also ein Schmetterling entsteht aus einer Raupe. Ja? Das ist ja so, dass die ersten Schmetterlingszellen, die entstehen in der Raupe, ja am Anfang noch als Fremdkörper bekämpfen. Das ist ja so, diese erste Schmetterlingszelle ist ja quasi so ein Einzelner, der so ausgestiegen ist aus dem System. Der hat da noch keine Chance, der wird bekämpft vom Immunsystem der Raupe. Und stirbt ab. Und bei der Metamorphose ist es so, dass diese Schmetterlingszellen anfangen, sich zu vernetzen ab einem gewissen Punkt der Entwicklung. Und dann bilden die stabile Cluster, die nicht mehr von alleine vom Immunsystem der Raupe bekämpft werden können. Und in dem Moment, wo sich so Cluster bilden, also mal angenommen, sie vernetzen sich jetzt mit vielen Nachbarn, die ähnlich denken und handeln, dann sind sie stabil, ja, in sich. Und dann bleibt es, dann geht es nicht mehr unter. Also es gibt vielleicht viele, die fangen mal an mit dem Garten, ja, haben es aber nicht geschafft, wie die einzelne Raubenzelle, Schmetterlingszelle, ja, die dann abstirbt und hören wieder auf, kommen wieder zurück. Ja, gehen wieder zurück ins alte System. Und durch die Vernetzung, das ist jetzt meine wesentliche Theorie. Das heißt, wenn man sich anfängt zu organisieren, miteinander Cluster zu bilden und sich zu verstärken gegenseitig, dann wird es immer attraktiver für die anderen, sich dort anzudocken. Weil dann ist es ja gar kein so großer Verzicht mehr. Jetzt gibt es da ja schon 10 Leute in meinem Ort, die es machen. Das heißt, ich muss gar nicht mehr so viel Verzicht üben. Irgendwann gibt es mal 100 Leute. Ja? Plötzlich ergeben sich Strukturen, in denen man eben sein komfortables Leben doch wieder führen kann, wie man es gewohnt war, vielleicht sogar noch komfortabler. Und auf diese Weise, am Schluss ist es dann eben so, ab einem gewissen Punkt an solchen neuen Schmetterlingszellen geht es dann rasant. Das geht dann auch in der Exponentialfunktion so schnell. Und dann
ist der Schmetterling,
da.
Ja. Ja. Ja, das ist nur meine Befürchtung, wenn wir das wirklich machen würden. So, und so jeder selber der Nase hinten und sagt, okay, ich probiere das in meinem Bereich. Ja, irgendwann wird es dann systemrelevant. Das heißt, es werden die jetzt davon profitieren, dass es so ist, wie es ist, dass sie einfach immer sich ihr Vermögen mehren, ihre Macht sich mehren, irgendwann sagen, so, und jetzt ist aber Schluss. Und werden versuchen, das zu stoppen.
Also,
Könnten die das? Weil was kann die daran hindern, dass sie sagen, jetzt ist genug?
Die brauchen ja unsere Energie, um das zu stoppen, ja. Das sind ja Pyramidenstrukturen. Okay. Ja. Die kriegen ja die Energie immer von unten. Jeder arbeitet für seinen Chef und der will für seinen Chef. Und das geht immer in Richtung dorthin, wo das Geld herkommt. Ja. Also der das Geld hat, ja, von dem es anfängt, über den geht es ja immer weiter. Und so wird es immer gesteuert. Und wenn diese ganze Pyramidenstruktur sich aber in ein Netzwerk verwandelt hat, dann gibt's, da wird da ja keine Energie mehr reingespeist, die gegen mich eingesetzt werden kann. Das heißt, wir entziehen dem System die Energie und es läuft nicht mehr nach dem Alten. Ja? Das heißt, man zieht dann oben irgendwann nochmal die Schalthebel, aber da tut sich nichts mehr, da ist nichts mehr dran. Ja? Kein Getriebe mehr dran, irgendwelche Auswirkungen.
Das heißt, so wie ein friedlicher Umsturz wäre dann möglich.
Ja, das wäre so ein Wandel von alleine, wo dann aber auch die Frage ist, gibt es den da oben denn wirklich, der mit dem zentralen Schalthebel? Also das erinnert mich so ein bisschen an 1984 von George Orwell. Da gibt es ja auch diesen Big Brother, den wollen es alle recht machen, aber der erscheint nie und man weiß bis zum Schluss nicht, gibt es den überhaupt?
Ja.
Und ich vermute, also das ist jetzt eben meine Nicht-Verschwörungstheorie, dass es solche diese ganz hohe Macht, diese ganz zentrale Steuerung gar nicht geben könnte. Und wir alle im vorauseilenden Gehorsam immer, weil es geht ja immer die Macht vom Gelde aus. Wir denken immer, wir müssen so handeln, dass der, von dem das Geld herkommt, zufrieden ist. Mhm. Ja, wenn wir diesen vorauseilenden Gehorsam vielleicht ein bisschen ablegen, kommen wir vielleicht auch dahin und plötzlich stellen wir fest, hey, den Big Brother gibt es nicht.
Mhm. Und, also wir können jetzt gerne die Bilderberger vergessen und die jüdische Weltverschwörung und die Freimaurer, das können wir alles vergessen, weil das existiert in der Form nicht.
Also ich würde es nicht behaupten, ja, ich kann es nicht nachweisen, das ist das immer wieder bei denen. Ja. Ja, ich versuche immer bei dem zu bleiben, was ich beurteilen kann. Ja. Ich nehme einfach am liebsten Axiome und mache dann logische Schlussfolgerungen und klar, dass es die Bilderberger gibt, das ist ja heute nicht abgestritten, aber ich frage mich dann trotzdem, sind das denn nicht auch nur welche, die versuchen, Big Brother zu dienen, ja, obwohl es den gar nicht gibt? Oder vielleicht doch, ja, man weiß es nicht. Aber spielt es denn so eine große Rolle, ob es ihn nicht gibt, wenn diese Pyramidenstruktur sich in ein Netzwerk verwandelt hat?
Also, aber wenn jetzt jemand glaubt, in diesem Pyramidenspiel, das muss ich nochmal nachhaken, ja, dass er der Big Brother ist oder ganz nahe am Big Brother, ja, und Angst jetzt bekommt, dass das, was er hat, verloren geht, dann wird er doch anfangen zu reagieren, oder?
Ja, natürlich. Da können wir auch versuchen, mal vielleicht die ein oder anderen aktuellen Ereignisse damit zu erklären. Ja. Ich meine, plötzlich werden Migrationsströme ausgelöst weltweit. Ja. Da kann man sich schon mal überlegen, gibt es da vielleicht jemanden, der davon profitiert finanziell? Ja? Oder vielleicht dadurch wieder Wirtschaftswachstum ankurbeln will, vielleicht auch solche Netzwerkbildungen schon erkannt hat und da entgegenwirkt. Weil solche Netzwerkbildungen funktionieren ja in einer gewachsenen Struktur eher als mit Fremden, mit denen man zusammenarbeiten soll. Ja? Das funktioniert ja, wenn man in so einem Dorf lebt, in einer Struktur, die stark ist in sich, besser. Ja? Da kann man schon überlegen, ob es vielleicht gewisse Gegenreaktionen jetzt schon gibt, dass dann vielleicht auch mal wieder ein Krieg angefacht wird. hat man ja schon oft in der Geschichte, dass nach dem Krieg natürlich erstmal alles wieder brach liegt und dieses System des Wachstums dann erstmal wieder für eine Weile funktioniert.
Weil alles kaputt ist, ja.
Vielleicht muss einfach jeder da mal ein bisschen versuchen, auch seine eigene Moral wieder und vielleicht auch diese Glaubensfragen, ja, wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Ja, was ist denn ein gutes Leben jetzt nochmal? Ja? Vielleicht ist es denn gut, wenn ich jetzt mal nicht nur von mir ausgehe, ja, sondern vielleicht auch nach dem Prinzip, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist eigentlich die einzige Regel, an die wir uns halten müssen. Wenn wir global vielleicht alle an einem bestimmten Stichtag umstellen würden und nach diesem Prinzip handeln würden, dann käme auch der nächste Krieg nicht. Und diese Versuche, falls es denn welche sind oder eben nur im vorauseilenden Gehorsam gemacht werden, würden dann einfach nicht auf fruchtbaren Boden fallen.
Aber momentan ist wirklich die Situation, also bei uns in Österreich ist es so und in Deutschland ist es, nehme ich an, auch nicht anders als in ganz Europa, dass momentan wirklich eine Spaltung stattfindet. Ja? Und alle sprechen eigentlich wurscht, wo diskutiert wird, irgendwann kommst du auf das Thema Flüchtlinge. Wurscht, wo man sitzt, irgendwann einmal redet man über Flüchtlinge. Entweder sagt man, ja, man muss denen allen helfen, andere sagen, nein, um Gottes Willen, man kann nicht alle reinlassen. Wurscht, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir damit jetzt beschäftigt.
Ja.
Und wenn du deine Gedankenenergie jetzt auf so ein Thema lenken musst, so wie wahrscheinlich jetzt im Juni in Deutschland und in Österreich, jetzt wo wir auch dabei sind, alles über Fußball sprechen werden, sind wir wieder beschäftigt mit Fußball. Das heißt, du kannst dich um deine Karotten eigentlich nicht mehr so kümmern oder um andere Themen.
Ja.
Jetzt glaube ich nicht, dass es so ist, dass jetzt die Flüchtlingswelle deswegen stattfindet, damit wir an was anderes denken. Das kann ich nicht glauben. Aber es ist halt einfach so, dass wir momentan sehr beschäftigt sind.
Es hindert uns auf jeden Fall dran. Ja. Also man muss nur mal diese ganzen Ressourcen überlegen, was wir jetzt auch an Gehirnarbeit reinstecken in die Bewältigung dieser Migrationsströme. Ja? Und auch in die inhaltliche Diskussion darüber, ist es jetzt gut oder schlecht? Ja? Soll man denen jetzt helfen oder nicht? Und wenn ja, wie soll man helfen? Ja? Unglaubliche Ressourcen. Wenn man diese ganzen kreativen Köpfe, die sich da jetzt an diesem Thema zu Tode diskutieren, ja, wenn man die angesetzt hätte mal auf diese Theorien, ja, wie kommen wir raus aus unserem Monopoly-Spiel global, ja, dann hätten wir das vielleicht schon gelöst. Ja. Nur allein jetzt hier, was im letzten Jahr da an Diskussionen waren, wenn wir stattdessen über dieses Thema diskutiert hätten, ja, dann glaube ich, wären wir schon einen ganz gewaltigen Schritt weiter.
Mhm. Und um diesen Flüchtlingen wirklich zu helfen, wäre es eigentlich schon einmal sinnvoll, dass man sie, bevor sie im Mittelmeer ertrinken, schon vorher abholt. Weil abgeholt werden sie dann, ja, halt mitten im Meer, ja, tragischerweise oft dann als Leichen. Ja, man könnte sie ja schon direkt an der libyschen Küste aufnehmen.
Ja.
Und geordnet nach Europa bringen, wenn wir das wirklich wollten.
Wenn man es wirklich wollten. Ich sehe da einen riesen Widerspruch in der Willkommenskultur und im gleichzeitigen Aufbau von Grenzen, wo auch immer man die jetzt zieht. Ja? Ob man sie jetzt an Deutschland oder an Österreich zieht oder dann an den EU-Außengrenzen. Aber gleichzeitig sagt man willkommen. Ja? Das heißt also, wer eine gewisse Hürde überwinden kann, die jetzt immer schwerer wird, deswegen kommen ja natürlich auch überwiegend junge, kräftige Männer, die es schaffen. Ja? Oft auch, muss man auch den Schlepper erstmal bezahlen können. Man kann sich ja nicht für 200 Euro irgendwo einfach mal ein Flugticket kaufen und kommen, sondern man muss ja 10.000, 20.000 Euro bezahlen, um irgendwo aus der Mitte Afrikas bis nach Europa zu kommen. Ja? Und durch diese ganzen Wege, die wir da jetzt haben. Also es gibt Hürden, es gibt eine Selektion. Und wenn wir sagen, also okay, wir haben eine Willkommenskultur, man muss schon mal die Frage stellen, haben wir die eigentlich wirklich? Dann müsste man konsequenterweise auch sagen, dann muss die ja doch für alle gelten. Und nicht nur für die, die bestimmte Grenzhürden überwinden, die ihr Leben riskieren und viele kommen eben auch um unterwegs. Oder man sagt eben das Gegenteil, man sagt eben keine Willkommenskultur, dann muss man eben ganz klar kommunizieren. Leute, wenn ihr kommt, werdet ihr zurückgebracht an die Küste, wo ihr herkamt. Diese Entscheidung muss getroffen werden, wie auch immer. Ja? Da muss man vielleicht das Volk fragen, vielleicht alle Völker in Europa, was sie eigentlich wollen, ja? Wie sie helfen wollen. Wollen sie, dass die anderen kommen? Und dann aber ja, dann eher nach Bedürftigkeit und nicht so, dass man die Stärksten nimmt. Ja? Oder will man es nicht?
Also will man helfen oder will man nicht helfen? Will man nur so tun, als ob man helfen will in Wirklichkeit, aber
Das ist so ein bisschen.
Bisschen
so,
scheinheilig, oder?
Ja, so ein bisschen schwanger ungefähr. Ja, ja. Also ja, wir, bisschen, ja. Wir wollen willkommen sagen, aber wir legen dann diese Hürden im Weg, dass, oder man sagt das vielleicht nur für innen, ja, dass die Bevölkerung mitmacht. Ja, und nach außen kommuniziert man, wer einmal den Fuß drin hat, der kann auch hier bleiben. Das ist ja das so, deswegen kommen die Menschen ja natürlich. Man muss natürlich schon auch sagen, dass in vielen Fällen das ja auch dramatische Entwicklungen sind, die diese Menschen durchleben. Die kommen ja auch nicht
ernten einfach so. Ernten wir in Europa jetzt das, was wir über, sagen wir, doch schon einige Jahrhunderte gesehen haben letztendlich?
Auch, würde ich sagen. Ja. Nicht nur, aber auch. Ja.
Ja.
Ja. Also ich denke, ein Volk hat schon auch die Aufgabe, sich selbst zu schützen. Auch wenn ich jetzt mal sage, die afrikanischen Völker zum Beispiel, ja. Klar, kann man fragen, haben die überhaupt noch eine Chance, sich gegen uns zu schützen, jetzt heute, aus heutiger Sicht? Ja?
Kaum, oder?
Und ja, dann muss man sagen, also Thema Fluchtursachen bekämpfen heißt ja jetzt immer, ja, sagt man ja immer gerne, so auch in Politikerkreisen, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Da hätte ich jetzt mal ja einen schönen Vorschlag, ja. Wir beenden mal das Monopoly-Spiel, ja, was uns nämlich auch zwingt, hier andere Länder auszubeuten, damit hier wieder die Wirtschaft wachsen kann, dass wir von dort wieder die Fachkräfte bekommen, damit dass der Fachkräfteüberschuss, den wir hier haben, noch ein bisschen ansteigt, ja, dass sie dann wieder günstiger werden und so weiter. Ja. Man nennt es ja Fachkräftemangel, um das zu vermarkten, aber es ist ein Fachkräfteüberschuss. Ja, ob sich jetzt 30 Leute bewerben auf eine Stelle, da kann man natürlich sagen, ja, das ist ein Mangel, ich möchte, dass sich 100 Leute bewerben. Ja. Also dann haben wir, das sagt man ja gern dann schon alles, als derjenige, der die Fachkräfte haben will. Und dann nimmt man dann den Ländern die Leute noch weg, die es schaffen, die hier eine Perspektive vielleicht finden, ja. Die wenigen Akademiker aus Kenia, ne, die man vor ein paar Jahrzehnten noch an der Hand abzählen konnte, ja, dass man die unbedingt jetzt hier noch nach Europa anwerben muss, ja, statt den Ländern mal zu helfen und vielleicht auch im Rahmen einer, also wenn man das Prinzip, ja, dass nicht das Kapital ewig wachsen muss, wenn man das mal konsequent durchziehen würde, dann könnte man ohne weiteres auch diesen anderen Ländern helfen, weil was verbrauchen wir alles an Ressourcen, um Wachstum zu generieren? Hier werden ja die Rüstungskonzerne gefördert, die dort die Lebensgrundlagen der Menschen zerstören, die dann wieder hierher kommen, hier dann wieder sich integrieren, in der Rüstungsindustrie mitarbeiten, in diesem ganzen Wahnsinn mitarbeiten, dann dort wieder die Waffen hinschicken. Ja, da kommt ja ein Kreislauf zustande, der auch aus diesem Wachstumswahn resultiert.
Mhm. Ja. Gut, und damit komme ich schon zur vierten Frage an den Wirtschaftswissenschaftler Rico Albrecht. Wie wird man zu einer gültigen Stimme? Wie kann man demonstrieren, dass man eine gültige Stimme ist heutzutage?
Also ich würde jetzt ungern so unterscheiden zwischen gültig und nicht gültig. Ich würde mal grundsätzlich schon sagen, dass jeder eine gültige Stimme hat, aber die Qualität sich auf einer sehr weiten Bandbreite unterscheidet. Und die Qualität kommt meines Erachtens dadurch rein, dass man zuerst mal mit einer gewissen Demut herangeht und sagt, was kann ich überhaupt wissen und was kann ich daraus logisch schlussfolgern? Ja? Das heißt, also wie setze ich meinen Kopf ein, meinen Verstand, meine Intuition, meine Empathie? Ja? Und wie setze ich vor allem, also wenn man das jetzt mal als Rechner nimmt, ja, wir haben ja einen super leistungsfähigen Rechner in unserem Kopf, aber wie ein anderer Rechner auch, wenn man die falschen Variablen eingibt, kommt auch ein falsches Ergebnis raus. Das heißt, wir müssen unseren Rechner auch dazu bringen, die richtigen Informationen aufzunehmen, um daraus dann ordentliche Resultate zu generieren. Und danach würde ich bemessen, wie qualitativ hochwertig eine Stimme ist. Wenn jemand sowas konsequent einsetzt, ja, das heißt also einfach sachlich, frei von Ideologien, ja, und einfach sagt, ich nehme jetzt mal die Fakten, die nachweisbar sind, die unumstritten sind, ziehe daraus logische Schlussfolgerungen und ermittle da das Ergebnis, dann ist es für mich eine sehr hochwertige, gültige Stimme. Wenn dann noch Empathie und gewisse Menschlichkeit und Demut auch gegenüber dem, was kann man wissen, da noch mit einfließt.
Aber kann ich mit meinem Gehirn jetzt noch entscheiden, ob ich das denke, was ich wirklich denke oder nur mehr das denke, was mir von außen praktisch eingepflanzt wird? Ja, wir haben ja Medien, die ja wirklich manipulieren.
Ja.
Hängt auch wieder mit dem ganzen System zusammen. Die gehören ja auch jemandem, die Medien.
Ja. Ja.
Und gar nicht so vielen eigentlich. Ne? Letztendlich, wenn man sich anschaut, wer Medien besitzt, dann ist das eigentlich auch überschaubar.
Ja.
Ja.
Also ich würde sagen, wir müssen ja, wir haben ja keine Firewall. Das heißt, die Informationen, die fließen einfach in uns rein. Mhm. Und wir müssen, wenn wir das qualitativ ein bisschen selektieren wollen, einfach versuchen und lernen, diese Methoden der Manipulation zu erkennen. Wenn zum Beispiel bestimmte Wörter in Umlauf gebracht werden, wie Verschwörungstheoretiker, Lügenpresse und so weiter, ja, da habe ich übrigens auch mal auseinandergenommen, warum Lügenpresse, haben ja die Gegner der Nazis, haben das zu den Nazis gesagt, braune Lügenpresse, ja, nochmal als ein Beispiel, ja. Und dann hat man das Wort aber umgedreht und haben gesagt, nee, die Nazis haben es zu den anderen gesagt, das stimmt auch, hat beides stattgefunden. Ja. Aber heute traut man sich nicht, das Wort zu benutzen. Ja? Und das sind so Manipulationen, die laufen. Stichwort pluralistische Ignoranz, so ein Fachbegriff, der bedeutet, dass wir natürlich gerne uns nach dem Nachbarn richten. Ja, immer so, wir sind ja gemeinschaftsbildende Wesen. Ja, wenn eine Gruppe in eine bestimmte Richtung läuft, tendieren wir dazu, mitzugehen. Das ist unsere Natur. Ja. Ja? Und das wird aber eben auch gerne eingesetzt in den Medien, das kann man auch gut erkennen, zum Beispiel bei Talkshows, wo dann eine gewisse Mehrheit gebildet wird unter den Teilnehmern, ja, und der dann manche immer so in die Enge gedrängt werden, allein aufgrund ihrer Minderheit, die sie dort scheinbar bilden, aber die doch vielleicht die Mehrheitsmeinung repräsentieren würden. Mhm. Ja, aber so wird dann, so denkt dann wieder jeder Einzelne, ich möchte ja nicht anders sein, also, aber hier scheint ja die Mehrheit diese Meinung zu haben, also muss es doch irgendwie richtig sein. Ich habe vielleicht eh keine richtige Zeit, bin den ganzen Tag mit Arbeiten beschäftigt, schaue mir nur abends kurz die Nachrichten an und glaube das dann einfach mal. Mhm. Ja, auch so ein Ding. Da denke ich, gehört einfach die geistige Hygiene dazu, dass man richtig auch sich selbst beobachtet, wie werde ich jetzt beeinflusst, in welchem Zustand ist mein Kopf gerade, bin ich denn jetzt gerade wirklich sachlich, ist diese Information, die eingeflossen ist, sachlich, kann ich daraus überhaupt eine logische Schlussfolgerung ziehen, muss ich vielleicht nochmal die Vogelperspektive ein bisschen weiter einnehmen, wie ich es ja auch beim Leben gerade gemacht habe, das ist dann halt die Grenze, ne? Ich kann nicht weiter raus als bis zu den Grenzen meines Lebens. Aber doch so möglichst weit aus der Vogelperspektive die Prozesse. Nicht nur die Flüchtlingskrise betrachten, sondern den Gesamtprozess. Wie wurde denn, was passierte da vorher? Wurde zum Beispiel in Saudi-Arabien mit deutscher Hilfe erstmal die Grenze geschützt, damit die nicht in die falsche Richtung fliehen, sondern Richtung Europa? Ja? Was wurde wirtschaftlich unternommen, um den IS zum Beispiel zurückzuschlagen oder wurde nicht unternommen, also unterlassen, ja, und so weiter. Da kann man, also aus der Vogelperspektive, also mit dem Mikroskop haben wir eine Flüchtlingskrise, ja? Ja. Aber aus der Vogelperspektive sieht es dann eher aus wie ein Umsiedlungsprogramm, wenn man diese ganzen Mechanismen zusammenzählt in ein System. Ja, und dann noch weiter aus der Vogelperspektive kann man dann sagen, naja, okay, ja, auf dem Monopoly-Feld brauchen wir einfach wieder mehr Wirtschaftswachstum und vielleicht ist das der Grund, warum das Ganze angestoßen wurde.
Mhm. Gut, na, damit hätten wir schon noch irgendetwas, was Sie loswerden wollen, letzte Chance, wo Sie denken, ach, das muss ich jetzt noch sagen.
Also was mir vielleicht noch ganz wichtig ist, das habe ich zwar schon gesagt, aber das, vielleicht kann ich es nochmal wiederholen.
Bitte.
Das ist das Thema Vernetzung, ja? Dass man wirklich auch Flagge zeigt, Farbe bekennt und zu seiner Meinung steht, weil so durchbrechen wir die Schweigespiralen. Das heißt, man denkt ja häufig, mein Nachbar, ach, der ist bestimmt auch so einer, der nur den Mammon frönt oder so. Ja? Den spreche ich lieber gar nicht drauf an. Er denkt vielleicht das Gleiche von mir. Und irgendwann lernt man den kennen und stellt fest, hey, ja, man sagt einfach, was man denkt. Und das ist, denke ich, jetzt die Aufgabe, die alle haben. Demonstrieren, und zwar im positiven Sinne. Demonstrieren, was man denkt. Also ich demonstriere meine Meinung zum Beispiel, indem ich heute hier bin. Ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch demonstrieren zu gehen. Nicht, um irgendwie gegen was zu protestieren, ja, sondern um zu zeigen, dass, wie bei diesem weißen Band mit bei den Römern damals, da hat ja mal ein Senator vorgeschlagen, alle Sklaven sollten ein weißes Band tragen, damit man sie besser erkennt, ja, damit man auch weiß, wer Vorfahrt hat und so, ja, und wen man einfach überfahren kann oder so, weil es eh nur ein Sklave ist. Und da hat ein anderer Senator gesagt, nee, mach das nur nicht, weil dann sehen die, wie viele es sind. Und das ist das, was ich unter Demonstrieren verstehe, möglichst den Menschen zeigen, also schau mal, ich bin da, ich habe diese Meinung, ich traue mich, die jetzt offen zu sagen. Ja, und wenn je mehr wir werden, dann kommen wir irgendwann an dieses letzte Stadium des Prozesses, wo die Raupe zum Schmetterling wird, ja, dann geht es dann ganz schnell und wir kommen in ein neues System, was nachhaltig unsere Menschheit, also unser Planet gibt eine Menge her, da können wir schon glücklich drauf ein gutes Leben führen.
Okay. Hofft man, dass das passiert?
Hoffe ich auch.
Ja. Nun müssen wir uns dazu beitragen, selbst auch wahrscheinlich. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Wenn Sie irgendjemanden kennen, wo Sie denken, diese Person würde hierher passen, ist auch eine gültige Stimme, dann schreiben Sie den Namen drauf auch drauf. Überlegen Sie in Ruhe, Herr Albrecht. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Alles Liebe. Danke.
Danke gleichfalls.